möchte einleitend sagen, dass ich sehr froh bin, dass ihr gekommen seid zum Sonntagsfest. Ich sehe einige mir sehr vertraute Gesichter in der Gruppe der Tempelbesucher. Bin sehr froh, euch alle zu sehen. Wenn es sein sollte, dass ich meine jüngsten Zuhörer, das heißt, die so ungefähr zwei, drei Jahre alt sind, schrecklich langweile mit dem, was ich sage, weil ich sie geistig nicht erreiche, möchte ich die Eltern bitten, ihre Kinder von der Qual zu befreien, mir zuhören zu müssen und mit den unruhig gewordenen Kindern was Spannendes zu unternehmen. Vielleicht auf der Balustrade gehen oder auf den Treppen tanzen oder irgendetwas. Aber ich sage das, weil es immer gut ist, im Tempelraum ein bisschen Ruhe zu haben, besonders während der Vorlesung. Hare Krishna. Ja, ich habe eine lange Reise hinter mir. Ich bin vor ein paar Tagen erst vom Schwarzen Meer zurückgekommen, in Russland also, wo ich eingeladen war zu einem wirklich sehr schönen Festival. Es waren etwa 4000 geweihte Krishnas dort, aber nicht Schweizer Devotees oder deutsche Devotees, sondern emotionsgeladene russische Devotees. Und es war ein sehr schönes Erleben für mich, diese große See von enthusiastischen Gesichtern zu schauen und zu sehen, was die empfanden, während sie das Hare Krishna Mantra chanteten und eben erlaubten, wie die Klangschwingung tiefer ging als nur das Denken oder die Ratio, sondern wie man sah, dass die Klangschwingung ihre spirituellen Emotionen erreichten und freisetzten. Also die tanzten und schwitzten und weinten und rüsselten. Es war richtig schön, das zu erleben und das zu sehen. Und das vergesse ich also so bald nicht wieder. Ich wünsche wirklich oder sehne den Tag herbei, wo wir auch in Zürich mit 4000 Devotees chanten können, vielleicht auf einer Festwiese oder am Ufer des Züricher Sees und eine solche kraftvolle spirituelle Klangschwingung erzeugen können, die also das ganze Land erhebt. Die Reaktion auf dieses Chanten blieben nicht aus. Nach 3 Tagen kamen ein paar Bürgermeister von den umliegenden Städten herbei und beratschlagt mit mir, wie wir zusammenarbeiten könnten, um Frieden in Russland zu verbreiten. Also die transzendentale Klangschwingung, wenn sie richtig und ernst gechantet wird, bewegt nicht nur etwas im Gemüt der spirituellen Menschen. Nein, die transzendentale Klangschwingung ist auch in der Lage, etwas im Gemüt der, sagen wir mal, ich will nicht normalen Menschen dazu sagen, denn aus spiritueller Sicht ist materielles Leben völlig abnormal. Aber der, sagen wir mal, im materiellen Leben etablierten Menschen, auch die können davon profitieren. Das ist mir wirklich aufgefallen. Habe ich mit großer Freude gesehen. Wir hatten eine ganze Stadt übernommen. Die lebten überall, die Devotees bei den, die Russen sind ja sehr gastfreundlich bei den Stadtbewohnern. Und wir hatten in der Mitte dann ein großes Festzelt aufgebaut, ungefähr doppelt so groß wie Zirkus Roncalli. Und ja, haben dann hauptsächlich gechantet und den Tag über Krishna erzählt. Also Vorlesungen gehabt, Seminare gehabt und so weiter. Es war sehr rührend zu sehen, wie die Leute reagierten. Es waren zum Beispiel ganz alte Omas, die fielen mir auf, die Russen-Omas, die jeden Tag mich morgens begrüßten und mir Äpfel aus ihrem Garten brachten. als eine Opfergabe an einen Menschen, der ja, spirituell ist. In dem Teil Russlands besteht übrigens eine lang zurückreichende Verbindung mit der vedischen Kultur. Dort lebten die sogenannten Ved-Russen, die sich durchaus vedisch, wie soll ich mich ausdrücken, orientierten. Vor 2500 Jahren haben sich deren Heiligen, also die Heiligen dieser Ureinwohner, als ihr sterbliches Ende kommen, als sie ihr sterbliches Ende kommen sahen, einmauern lassen in sogenannte Dolmen. Das sind also Gebäude, die aus so dicken Steinen gebaut sind, das sind Riesensteine, diese Steine gehen fugenlos ineinander über, ähnlich wie wir es von den Pyramiden in Ägypten gehört haben. Die haben dann diese Bauten aufgesucht durch ein kleines Loch, so groß ungefähr. Und als sie dann drin waren, ist das verstopft worden oder verschlossen worden. Und dann haben sie dort ihren letzten Tagen entgegengesehen. Und jetzt kommt's. Sie haben dann die Wahl getroffen, nicht einen neuen physischen Körper anzunehmen oder nach dem indischen Modell Moksha, das heißt die Befreiung vom Geburtenkreislauf zu erstreben. Nein, nein, die haben die Wahl getroffen, auf einer feinstofflichen oder sagen wir besser nicht verkörperten Ebene zu bleiben und spirituell Ratsuchenden Rat zu geben. Wenn du also zu diesen Dolmen gehst und eine ernste spirituelle Frage mit dir bringst oder trägst und diese Frage auch stellst, nimmst du plötzlich Kontakt auf mit so einem heiligen Ved-Russen, der dir dann eine Antwort gibt im Bewusstsein. Leute haben unglaubliche Erlebnisse davon. Rohini Sutaprabhu hatte ein Foto gemacht und als er es abgelichtet hatte oder zur Entwicklung gegeben hat, hat er gesehen, dass über so einer Dolme so eine Art Energieball war. Haribol. Da war wohl dieser Ved-Russe und hat noch rumgewirkt und gerusselt. Nicht? Ich bin da auch hingegangen und da ich offen bin für spirituelle Fragen, als Mönch muss man das oder ist man das ja, habe ich auch eine Frage gestellt und eine tolle Antwort gekriegt. Ja, die gibt es also so ähnlich wie in Indien, wo Heilige in Samadhis hineingehen und dann noch weiter zugänglich sind für Wahrheitssucher zum Beispiel. In Vrindavan gibt es Samadhis für Rupa Goswami und Sanatan Goswami. Und mein eigener spiritueller Meister hat sich dort lange aufgehalten, dort wo diese Grabstätten waren oder Samadhis waren, und hat erzählt, wie ihm Rupa Goswami, der schon vor 500 Jahren den Körper verlassen hatte, erschienen war und ihm Mut gemacht hat für seine sagen wir mal, Reise nach Amerika, wo er dann das Krishna-Bewusstsein verbreitet hat. So, gut, das wollte ich nur von meiner Reise berichten. Ich möchte jetzt gerne in ein philosophisches Thema hineingehen. Nochmal möchte ich die Eltern von meinen jüngsten Zuhörern ermutigen, wenn ihr merkt, dass die Kinder hier so unruhig und lebhaft werden, bitte tut ihnen den Gefallen und uns auch, mit ihnen spielen zu gehen. Ich weiß, tolle Spiele. Also man kann sie hochwerfen zum Beispiel und auffangen. Und das lieben sie sehr. Und dann sind sie sehr ruhig und dann könnt ihr vielleicht wiederkommen. Gut. Eine wichtige spirituelle, sagen wir mal, Wahrheit oder spirituelle Unterweisung, die ich gerne heute mit euch teilen möchte, ist etwas, was möglicherweise euer Leben verändern kann. In den Heiligen Schriften wird so ganz philosophisch festgestellt, dass wir sowas wie Wanderer zwischen zwei Welten sind und immer bleiben, solange wir einen physischen Körper anhaben. Wir sind ewige Teile Gottes, die zwischen der materiellen und der spirituellen Welt gehen. Und wir haben die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben, also wirklich jedem Zeitpunkt, uns zu entscheiden, unsere Aufmerksamkeit auf die spirituelle Wirklichkeit zu richten. Die Heiligen Schriften vergleichen uns sozusagen mit einem Fisch, der in einem Fluss schwimmt und sich entscheiden kann, ob er nun zum linken Flussufer oder zum rechten Flussufer geht oder in der Mitte schwimmt oder sonst was macht im Schwimmen. Genauso können wir uns als Teile Gottes, die wir jetzt in einem materiellen Körper leben, immer entscheiden, ob wir zur materiellen Energie oder materiellen Atmosphäre gehen oder ob wir unsere Aufmerksamkeit und auch Energie auf die spirituelle Ebene, die spirituelle Welt richten möchten. Ich habe dazu irgendwo in meinem tollen Notizbuch ein fantastisches Zitat, was ich euch sehr gerne vorlesen möchte. Ja. Die Seele kann entweder auf die materielle oder die spirituelle Welt blicken, wie ein Fisch, der zwischen den beiden Ufern eines Flusses schwimmt, ist es ihr möglich, sich materiell oder spirituell zu orientieren. Wenn wir auf Krishna blicken, werden wir beeinflusst von der Krishna-Shakti. Und wenn wir auf Maya schauen, werden wir gegen Krishna eingestellt und von Maya ergriffen und eingesperrt. Damit ist Folgendes gemeint, dass wir zu jedem Zeitpunkt sagen können, Mensch, ich merke gerade wieder, dass das materielle Bewusstsein in mir Überhand nimmt. Ich merke diese typischen Symptome wie Unruhe oder Traurigkeit oder einfach, wir sagen in den Tempeln dazu, ich merke, wie ich bedeckt werde. Kennt ihr das? Das ist wie so eine nasse Pferdedecke auf ein Feuer gelegt worden. Und ich merke, wie mein spiritueller Enthusiasmus ausgeht. Ich rieche mich sehr leicht auf. Ich bin oft bei negativen Gedanken und so weiter und so fort. Wenn man das merkt, hat man jederzeit die Möglichkeit, auf die spirituelle Energie zu schauen oder zu Krishna zu schauen. Was mein spiritueller Meister einmal uns vorgeschlagen hatte, als wir im Tempel lebten, hatte er gesagt, du kannst jeden Augenblick in deinem Leben in den Tempel gehen und Krishna auf dem Altar anschauen, zu ihm beten und vielleicht auch chanten. Jeden Augenblick kannst du, wenn du im Tempel bist, hier runterkommen in diesen Raum und einfach diesen heiligen Raum, der auch den Tag über sehr ruhig ist, da finden keine anderen Aktivitäten statt, außer spirituellen Vorlesungen, sonst wird nur gesungen, gechantet, es läuft immer eine spirituelle Musik, dass man das hier als eine Art Oase nehmen kann. Und die einzige Ausnahme, das ist, glaube ich, das Frühstücksprasadam, wenn wir Frühstück essen, die Mönche kommen und die Tempelbewohner und auch Gäste kommen alle im Tempelraum zusammen und essen diese geweihte Speise. Ja. Jeden Augenblick kannst du das kommen. Und Prabhupada sagte, wenn dann irgendjemand kommt und sagt, du musst jetzt schnell was tun, es gibt so viel zu tun, kannst du sagen, nein, Prabhupada hat gesagt, wenn man sich nicht gut fühlt, wenn man sich im materiellen Bewusstsein fühlt, darf man im Tempelraum sitzen und nichts tun, außer auf Krishna starren. Krishna ist die einzige Person, die man anstarren kann, ohne dass es irgendwelche Reaktionen gibt. Ne? Krishna fühlt sich nicht unangenehm berührt, wenn wir ihn anstarren für 5 Minuten, wie ein normaler Mensch sich einfach unwohl fühlt. Krishna ist da und wartet, dass wir zu ihm kommen und einen Kontakt zu ihm herstellen. Nun, dieses gleiche Prinzip kann man auch im Leben außerhalb des Tempels anwenden. Wenn wir merken, wie die materiellen Einflüsse stärker werden um uns herum, wenn wir merken, dass wir eine große Anziehung und Anhaftung entwickeln an spirituelle Leben, dann ist es für uns möglich, etwas zu tun, dass wir eine spirituelle Anbindung zu Krishna verspüren. Nick, was habe ich gerade gesagt? Nein. Seht es so, wenn man als Elternteil da ist und das Kind so ruhig macht, kann man sich auch nicht auf die Vorlesung konzentrieren. Also es sind zwei, die sich nicht konzentrieren können. Und es ist aufgenommen worden. Gut. So, in jedem Augenblick, das ist mir sehr, sehr wichtig, das festzuhalten. Und ich möchte euch wirklich bitten, das Versuchen anzuwenden. In jedem Augenblick unseres Lebens haben wir die Möglichkeit und auch die Freiheit, die Entscheidungsmöglichkeit, uns Krishna zuzuwenden. Und somit unser ganzes Lebensgefühl und auch unser ganzes Lebensschicksal umzukehren. Jemand, der nämlich im Gottesbewusstsein ist, wird anders reagieren als jemand, der nicht im Gottesbewusstsein ist. Jemand, der im Gottesbewusstsein verankert ist, wird andere Entscheidungen treffen in seinem Leben und auch ganz anders handeln und auftreten. Ich möchte euch sehr gerne bitten, diese Möglichkeit aufzunehmen und euch ganz schnell in Sekundenschnelle wieder spirituell zu verbinden und nicht zuzulassen, wie ihr unter den Einfluss der materiellen oder der täuschenden Energie Gottes kommt. In der Taittiriya Upanishad wird erzählt, wie wir uns Krishna sehr schnell zuwenden können. Das ist eine verblüffend einfache, aber auch verblüffend wirkungsvolle Methode. Durch das Ausrufen seines heiligen Namens. Es wird dort gesagt, dass der Mantra wie ein Bogen ist. Es wird besonders vom heiligen Om, diesem heiligen Namen Gottes gesprochen, dem Om. Das Om ist wie ein Bogen. Das Lebewesen ist wie ein Pfeil. Und wenn der Bogen des Mantras richtig gespannt wird, dann wird der Pfeil des Lebewesens zu Gott geschickt. Also wenn man merkt im Leben, wie die materiellen Einflüsse stärker werden, kann man einfach das Mantra nehmen, Om oder Hare Krishna, in dem das Om auch enthalten ist. Und wenn man sich wirklich fixiert und alles mal stoppt da draußen an Wahrnehmung und einfach nur sich selber auf die Bogensehne legt. Ja. Auf das Mantra. So schändet, dass nur das Mantra noch existent ist. Dann wird man sehen, wie man sofort eine Verbindung mit Gott aufnimmt. Das ist eine wunderbare Methode. Eine andere Methode, die sehr hilft und die ich im Augenblick sehr also vermehrt anwende, ist, in den Heiligen Schriften zu lesen und diese Wirklichkeit, die da beschrieben wird, im Inneren, im Herzen entstehen zu lassen. Ich habe heute von Julia ein Buch ausgeliehen bekommen, was ich euch gerne zeigen möchte. Wartet mal. Die Heiligen Schriften, wenn man sie richtig liest, lassen eine bestimmte Wirklichkeit entstehen, die sich plötzlich, das kam nicht so raus. Mal sehen, ob wir hier, die sich plötzlich vor einem entwickelt. Man macht die Heiligen Schriften auf, meditiert über sie und kommt aus den Büchern so eine Wirklichkeit heraus. Hier ist es gerade die Age of Exploration, die Erdkugel. Mit ein paar Schiffen, das glaube ich, Schiff von Christoph Kolumbus und das von Magellan vielleicht. Also ich habe das Buch ja eben erst nur angeschaut. Nicht so? So, wenn du wirklich die Heiligen Schriften richtig liest, dann ist es nicht einfach ein Text, das heißt eine zweidimensionale Wirklichkeit, die da vor dir ist. Nein! Es ist etwas, was du in deine Wirklichkeit hineinlassen lässt und was dir eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Sicht sozusagen gibt. wie so ein, ich weiß nicht, wie die heißen, Aufklappbuch oder, nee, hier steht es, a Pop-Up Book. Pop-Up Book, interessanter Name. Danke, Julia. Ich werde das nicht weiterlesen, damit hat das Buch für mich seinen Sinn erfüllt. Danke. Viele Leute, die sich Heiligen Schriften nähern, tun das mit einer inneren Ablehnung. Ach, ich habe so viel Theorie gehört. Ich habe so viel Theorien gehört, Dogmen gehört, philosophische Vorlesungen gehört. Aber das sind doch nur Worte. Das sind doch nur Floskeln. Das hat doch nichts mit der inneren Wirklichkeit zu tun. Es mag sein, dass es solche Bücher gibt und auch solche Worte gibt, aber wenn du an richtige heilige Schriften gerätst, dann sind es nicht Worte oder nur Sätze, es sind Wirklichkeiten, die dein Herz berühren und deine Augen öffnen für eine ganz neue Perspektive. Wenn du in den Heiligen Schriften liest, haben die Kraft, dein Herz zu ermächtigen und deine Vision zu weitern, sodass du mit einem ermächtigten Herz, was Dinge erkennen kann, die vorher nicht erkennbar waren, und mit einem neu geschulten Blick Dinge siehst, die dir bisher entgangen sind. Die meisten von uns sehen ja, aber erkennen nicht. Oder die meisten von uns hören, aber hören nicht zu. Mit anderen Worten, wir leben auf der Ebene der Sinne. Wir lassen aber die Eindrücke, die wir haben, nicht tiefer als nur die Sinne es zulassen. Wir lassen es nicht zu, dass sie in unser Herz kommen und zu Erkenntnissen reifen und uns transformieren und berühren. Ich möchte jetzt ein bisschen über diese spirituellen Themen sprechen, die in den Schriften erwähnt werden. Und zwar möchte ich euch entführen in eine Erlebnislandschaft, die in einem dieser Schriften aufgebaut wird, dem Mahabharata. Dort leben die 5 Pandava-Brüder im Exil und es ereignet sich etwas im Exil. Sie leben neben einem Brahman, der Opferfeuer täglich macht, und sehen dann plötzlich, wie ein Hirsch kommt, den sie noch nie in der Gegend gesehen haben, das trockene Opferfeuer, was der Brahmane braucht, auf seine Hörner nimmt und damit davonläuft. Der Brahmana ist fürchterlich gestört. Er sagt zu den Pandavas, ich kann mein Opferfeuer nicht weiter fortsetzen ohne dieses spezielle Arani-Holz, was mir der Hirsch geklaut hat. Fangt mir den Hirsch und bringt mir das Holz zurück. Es ist spezielles Holz. Die Pandavas machen sich auf eine lang ausgedehnte Verfolgungsjagd, um den Hirsch einzufangen. Es geht ihnen nicht so sehr um den Hirsch wie um dieses ganz besondere und sehr seltene Arani-Holz, was der also braucht für seine Opfer. Aber sie fangen ihn nicht. Und am Ende des Tages sind sie so durstig und müde, dass sie die Jagd aufgeben müssen. Völlig entnervt sagen sie, wir müssen jetzt erstmal was trinken, und schicken nacheinander alle Brüder, um Wasser zu holen für den Rest. Aber alle Brüder kommen an einen See, ich habe glaube ich schon mal hier gesprochen darüber, den See des Todes, neigen sich, um Wasser zu trinken, als sie von einer gebieterischen Stimme aufgeschreckt werden. Halt! Bevor du trinkst, antworte mir Fragen, sonst wirst du sterben. Jeder der Brüder schaut. Wer hat da gefragt? Sieht niemanden und trinkt das Wasser und stirbt. Hare Krishna. Ich habe einmal in Ljubljana darüber gesprochen, als Krieg war. Und wir hatten Veranstaltungshalle, vielleicht 5-mal so groß wie der Tempelraum, und ein riesen Glas, wie sagt man dazu, Glasflucht, kann man das sagen, das ganz hoch ging die Gläser nach oben, und ich habe gerade angesetzt zu meinem Vortrag, als plötzlich ein Krieg ausbrach und vor dem Fenster, wir sahen das richtig wie im, ja, es war real, so genannt real. Und die schossen sich da ab, schrien und warfen Granaten aufeinander und das explodierte und war ganz schrecklich. Die Fensterscheiben zerbarsten und regneten auf die Zuhörerschaft herunter. Und ich war da mit meinem Vortrag. Ich konnte mich nicht beschweren, dass eine unruhige Atmosphäre war, weil die nicht aufhören würden, Krieg zu machen. Und irgendwann gingen wir dann unter die Bühne, um uns in Sicherheit zu begeben. Und als es dann fertig war, die Bühne, also nicht die Bühne, der Krieg, ging ich unter der Bühne hervor und setzte meine Vorlesung fort und sagte, so, ich will jetzt was Wichtiges sagen. Jeder will nach Hause, jeder ist besorgt, ob seine Lieben noch leben, aber hört mir nur 20 Minuten zu, dann habe ich was ganz Wichtiges gesagt und dann könnt ihr nach Hause gehen. So, ich erzählte ihnen dann, was sich an diesem See des Todes abspielte. Jude Stierer war der Einzige, der übrig geblieben war. Seine vier Brüder waren tot und er kam hin an diesen See des Todes, um auch von dem Wasser zu trinken. Und auch er hörte die seltsame Frage, die seltsame Stimme, halt, bevor du trinkst, beantworte mir ein paar Fragen. Jude Stierer fragte zurück, wer bist du, dass du so fragst? Zeige dich mir. Da sah er plötzlich in der Mitte des Sees erst einen Kranich, dann eine schwarze Palme und dann ein fürchterliches, Zähnen und Krallen bewehrtes Monster. Darf ich fragen, ich sehe zwei meiner Zuhörerinnen, herzlich willkommen. Ist es Ihnen angenehmer, wenn Sie auf einem Stuhl sitzen als auf dem Boden? Ist es gut, so wie es ist? Sonst setzen Sie sich ruhig auf den Boden. Es ist ein durchaus sozial akzeptabler Sitzplatz. Man kann ja ein Kissen noch besorgen. Es wird nämlich eine ziemlich intensive Geschichte. Und wenn man da nicht sitzt, fällt man vielleicht um. So, dieses Monster sagte, Jude Stierer, ich werde dir Fragen stellen. Und wenn du meine Fragen beantwortest, kannst du einen deiner vier Brüder ins Leben zurückrufen, aber nur einen. Jude Stierer sagte, stell deine Fragen. Und dieses Wesen stellte dann Fragen. Ich möchte euch ein paar einfache Fragen vorstellen und dann auf meine vier Fragen und deren Antworten kommen. Die erste Frage war ziemlich einfach. Was ist zahlreicher als das Gras auf dem Boden? Wer weiß es? Was würdet ihr sagen? Wasser? Habt ihr noch andere Ideen? Lebewesen, Sterne am Himmel, die Wünsche. Eine zweite Frage, die Antwort stimmt zufällig. Jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Also es gibt mehr Wünsche als Gras auf dem Erdplaneten. Wahrscheinlich schon bei einem einzigen Menschen gibt es fast mehr Wünsche. Jetzt kommt eine Frage, die sehr wichtig in unserem westlichen Kulturkreis ist. Was muss man aufgeben, um liebenswert zu werden? Ich sage es nochmal. Was muss man aufgeben, um liebenswert zu werden? Neid. Neid. Auch Wünsche? Seine Wünsche zu erfüllen? Ja. Stolz? Stimmt zufällig. Aber ich glaube, es gibt mehrere Antworten. Wenn du Stolz aufgeben kannst, wirklich stolz aufgeben kannst, diese kleinliche Art zu leben und zu denken, die leider in unserem westlichen Kulturkreis sehr gefördert wird, nicht durch Kleidung und durch Leistung und durch Geld wird ein Mensch stolz und stolzer. Wenn du stolz aufgeben kannst, wirst du liebenswert. Schön gesagt. Jetzt kommt etwas, was wir in unserem westlichen Kulturkreis, finde ich, auch gut gebrauchen können. Nämlich eine Analyse eines großen Kulturfeindes, will ich mal sagen. Was ist Neid? Was ist das? Neid, ich glaube, wir alle wissen, was es ist. Wir werden neidisch, wenn jemand mehr hat. Aber was ist dahinter, hinter Neid? Angst, glaube ich, auch eine sehr gute Antwort. Lust, ja. Unzufriedenheit, ja. Da kommst du sehr an Yudhishthiras Antwort heran, Madhumati. Neid ist Kummer im Herzen. Mir geht es nicht gut und ich sehe einen anderen, der glücklich ist und denke, oh no, der hat mehr als ich und wahrscheinlich mehr, als ich jemals erreichen kann. Und dann kommt dieser Kummer ins Herz hinein. Der Yaksha stellte viele Fragen, und also dieses monströse Wesen, und kam dann zu vier Hauptfragen, nämlich, was gibt es Neues in der Welt? Ich habe mich hier Notizen gemacht. Was ist das größte Wunder? Was ist der Pfad, der zur Wahrheit führt? Und wer in dieser Welt ist glücklich? Und die Antworten, die Yudhishthira gab, sind meines Erachtens so genial und so, sagen wir mal, auch hilfreich für einen Menschen heute. Das ist sehr viel zu tun, diese Antworten sehr viel zu tun haben mit unserem Ausgangspunkt in dieser kleinen philosophischen Reise. Nämlich, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, uns zu verändern, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf die spirituelle Wirklichkeit lenken. Hier will ich mal keinen Quiz raten tun, was ist neu in der Welt, da würde ich hier sagen, irgendwas mit Busch oder mit, ich weiß nicht was, mit dem Wetter oder mit den Devisen und so weiter. Hört euch mal Yudhishthiras Antwort an, eine sehr bedeutungsschwere Antwort. Die Welt ist eine Illusion, die geformt ist zur Form eines gewaltigen Kochtopfes. Wir leben also in einem Kochtopf. Das Feuer in diesem Kochtopf sind die Tage und Nächte, die durch die Zeit herbeigeführt werden. Der Löffel, das sind die Monate und die Jahreszeiten. Und die Lebewesen sind die Wesen, oder sind die Sachen, die in den Kochtopf dieser Welt gekocht werden. Der Koch heißt Tod. Bitte denkt euch mal kurz dieses Beispiel aus. Mir ist klar, dass wir uns mit großer Geschwindigkeit in das letzte Tabu der westlichen Zivilisation wenden, nämlich nachdem dieses Tabu der Sexualität nach der viktorianischen Zeit erfolgreich gebrochen wurde, gibt es noch ein Tabu, nämlich über den eigenen Tod zu sprechen. Tage und Nächte sind wie das Feuer. Die Welt ist wie das Kochtopf, das auf diesem Feuer ist. Und du wirst langsam gekocht, bis du gar bist. Das heißt Tod. Hare Krishna.
ich kann mir vorstellen, dass da der innere Protest losgeht. Und das ist aber eine sehr negative Ansicht. Was sagst du denn zu den schönen Sachen wie Urlaub und Konzerte und Liebe und Herbstmelancholie und Frühlingsaufbruchszeit? Ist das nichts? Well, aus einer Sicht, und ich möchte euch wirklich bitten, die Schriften so in diesem Sinne, wie wir das bei dem Pop-Up-Buch gesehen haben, zu benutzen. Einfach mal neue Perspektiven zulassen und sie vor euch entstehen lassen. Ist auch wahr, wir gehen mit jedem Schritt unserem physischen Tod entgegen. Wir werden gekocht und sind irgendwann gar. Hallibol. Die zweite Frage schließt sich unmittelbar an die erste an. Was ist das größte Wunder dieser Welt? Also als ich das erste Mal hörte, war ich gerade erst 15 Jahre alt und dachte, hoffentlich kommst du jetzt nicht mit den Weltwundern. Also der Pariser Eiffelturm oder ich weiß nicht, was es sonst noch. Es gibt 7 Weltwunder, habe ich mal gelernt in der Schule. Ich habe sie aber wieder vergessen. Außer dem Pariser Eiffelturm. Was ist das größte Wunder dieser Welt? Judistiere antwortete so. Vielleicht können wir aber ganz kurz darüber reflektieren. Was würdest du ganz persönlich auf diese Frage sagen? Was verwundert dich am meisten in dieser Welt? Ich meine, richtig verwundern.
Ja. Alle meinen, nur die anderen müssen gekocht sein, aber selber nicht.
Also, ja, ich parkiere diese Antwort mal. Du kennst die, du hast so viel. Ja, schön, schön. Aha. Was ist die größte Verwunderung? Was verwundert dich? Wenn du in diese Welt gehst, was nimmt dich echt Wunder? Also ich habe viele Vorlesungen gegeben und was mir viele Leute gesagt haben, Liebe, dass Menschen in der Liebe wirklich so aufgehen können und ein so großes Hochgefühl erleben, sehen sie als ein Wunder an. Das habe ich oft gehört. Was ist bei euch so in Zürich die Antwort? Ramananda.
Also was ich jetzt denke, ich kann auch die anderen, aber was die jüdische Lehre gibt, ja. Ich denke halt für mich auch oft dieses Phänomen, dass man die ganz tiefen Wünsche der Seele, die jedes Lebewesen empfindet, die Seele selber probiert auszuleben in einer Welt, die genau das Gegenteil ist. Und trotzdem die Hoffnung aufrecht erhält, dass es irgendwie zufriedengestellt werden wird.
Aha. Für dich ist das größte Wunder, die Hoffnung im Menschen zufrieden in dieser Welt werden zu können. Die ist ja sehr groß, diese Hoffnung. Ich denke, da gibt es verschiedene Antworten drauf. Unsere Gäste sind wirklich am Überlegen. Ihr seid ein bisschen zögerlich, euch hierzu. Es gibt da keine, nur eine Antwort ist richtig. Sagen wir mal, das ist wie so ein Horoskop, diese Fragen. Da sind verschiedene Deutungsmöglichkeiten möglich. Ich möchte euch gerne die Antwort geben, die Judistira sagte, die sich an das, was unser Devote auf dem Stuhl eben rechts von mir gesagt hat. Jeder sieht, dass andere sterben. Aber kann diese Erkenntnis niemals auf sich selber beziehen. Mit anderen Worten, wir denken de facto, ja, um den Tod mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ich mache mir über meinen nächsten Urlaub, über die Gehaltskürzungen Gedanken, aber nicht über den Tod. Als würde das etwas so Unrelevantes sein. Und so weiter. Jeder denkt also nicht an den eigenen Tod. Gut, nach diesen beiden Sachen kommt jetzt die Frage, was ist der Pfad zur Wahrheit? Judistira antwortete, wie also wie ein Blitz. Tarko pratishta shudaya vibhinna nasorishiyasya matam nabhinnam dharmasya tatva nihitam guhayam mahajana yeno gata sapanta. Er sagte, es gibt viele Auffassungen, was der Weg zur Wahrheit ist. Es gibt so viele Auffassungen, wie es Weise gibt, die diese Wege verkünden. Dann sagt er, ja, man gilt gar nicht als Weiser, wenn man nicht einen neuen Weg hat oder einen anderen Weg. Aber, so sagt er, die wirkliche Wahrheit oder der Pfad zur Wahrheit befindet sich in einer Höhle verborgen. Er benutzte das Sanskrit-Wort Gufa. Gufa heißt Höhle. Nämlich dem Inneren des Herzens der selbstverwirklichten Seelen. Ist tatsächlich so. Gott hat einen Aufhaltungsort, oder wie sagt man das im guten Deutsch, hält sich an einem Ort auf in dieser Welt, in der Höhle des Herzens von selbstverwirklichten Menschen. Er mag nicht in den Kirchen sein, er mag nicht in den Moscheen sein, nicht in den groß angelegten Tempeln, Hindu-Tempeln oder Jain-Tempeln. Er mag selbst auf dem Altar von stehen, aber sich nicht mitteilen und somit für uns nicht sichtbar oder erkennbar oder spürbar sein. Aber er ist auf alle Fälle in den Herzen der selbstverwirklichten Seelen gegenwärtig. Und wenn wir uns diesen Seelen auf richtige Weise nähern, so können wir Gottes Gegenwart in der Gegenwart von Devotees verstehen. Und es gibt einen sehr interessanten Text, den ich immer wieder persönlich mit großer Verwunderung rezitiere. Und da heißt es, Gott ist nicht in der spirituellen Welt. Gott ist auch nicht im Herzen der mystischen Yogis. Krishna erscheint dort, wo seine Devotees, seine liebenden Devotees, die mit Liebe und Hingabe ausgestattet sind, zusammenkommen und seine heiligen Namen chanten. Ach, ist das schön. Herbst hat so eine Abschiedsmelodie, die sie spielen. Ja. Von dieser Jahreszeit können wir lernen, wie wichtig es ist, Abschied zu nehmen. Und das ist gut im Herbst zu praktizieren, Abschied von alten Gewohnheiten. Wenn man festhält im Herbst an alten Gewohnheiten, kann man oft traurig werden und so eine Herbst-Melodramatische Stimmung im Herzen haben. Wenn man festhält, oh, jetzt kommen die Blätter runter, oh no. Nur als kleiner Tipp, das ist so spirituelle Psychologie. Aber wir wollen zurück zum Hauptthema. Krishna ist gegenwärtig im Herzen der selbstverwirklichten Seelen. Und wenn man sich ihnen richtig nähert, diesen großen Seelen, kann man wirklich sehen, wie Krishna gegenwärtig ist. Es ist interessant, viele Menschen sprechen über Einweihung dieser Tage als etwas, was sie als wichtig ansehen, um weiter Fortschritte im spirituellen Leben zu machen. Im Srimad Bhagavatam wird gesagt, was Einweihung eigentlich richtig bedeutet. Und zwar wird das Beispiel gegeben von Krishnas Herabkommen in diese Welt. Da war Vasudev und Devaki. Vasudev war der Vater, ich sag mal sogenannte Vater, weil Gott natürlich der Vater eines jeden ist, und Devaki seine Mutter. Und Krishna erschien also im geläuterten Geist von Vasudev und ging dann von dem geläuterten Geist oder Herz Vasudevs wie ein Sonnenstrahl, könnt ihr euch es vorstellen, in das Herz von Devaki ein. Und da sagt Prabhupada, also mein spiritueller Meister, bringt dieses in Zusammenhang mit der Einweihung, dass hier ein Mensch, der Krishna nahe ist, ein großer Devotee Krishna, uns hilft, dass in unserem Herzen auch Krishna entsteht.
Einweihung ist nicht eine Frage von schnell mal einen Namen zu kriegen, dass ich auch einen indischen Namen habe. Oder schnell mal, sagen wir mal, das Gefühl haben, formell, ich bin jetzt auch endlich eingeweiht. Juhu, ich kann mitreden ins beurteilen Kreisen. Nein, Einweihung ist wirklich, bedeutet das, dass man, es ist ein Akt des Empfangens, nicht, dass wir zu einem Devotee Krishnas gehen, einer großen Seele, und ernsthaft bitten, ich möchte, dass Krishna auch in meinem Herzen sich manifestiert, oder im Deutschen würde man sagen, erscheint und gegenwärtig und auch spürbar vor allen Dingen ist. Das ist sehr wichtig. Und das geht natürlich, ist nicht eine Ruckzuck-Angelegenheit, sondern ist etwas, wo erstmal das Aufbauen von Vertrauen nötig ist. Nicht? Stellt euch mal vor, eine Frau, die sich einem Mann nähert und dem wollen sie gemeinsam ein Kind bekommen. Da muss doch viel Vertrauen und Liebe da sein. Das kann doch nicht so eine formelle Angelegenheit sein. Ja, manchmal heutzutage machen sich das junge Paar keine Gedanken darüber und dann trennen sie sich vielleicht auch schnell wieder. Aber die spirituelle Einweihung ist das Empfangen von Krishna, von Gott im Herzen, und das geschieht also auf so eine Weise. Deswegen sagt Yudhishthira, Gott ist im Herzen der selbstverwirklichten Seelen und kann von da auch in unser Herz kommen. Und die letzte Frage. Hari Bol Nimai, setz dich zu uns. Die letzte Frage finde ich ehrlich gesagt verblüffend. Ist eine ganz einfache Frage. Wer ist glücklich in dieser Welt? Habt ihr mal Leute studiert, die glücklich sind in der Welt, und euch gefragt, was sind die entscheidenden Faktoren, die zu ihrem Glück beitragen? Habt ihr irgendeine Idee? Michael? Solche, die andere zufrieden machen. Du hast ehrlich gesagt eine ganz interessante Antwort gegeben. Es gab mal so eine Umfrage in Amerika von so einem Umfrageinstitut, also ganz weltlich, weil in Amerika versucht man ja glücklich zu werden. Ich glaube, es macht man auch in der Schweiz. Das ist also was ganz Normales. Aber in Amerika ist das doch sehr gesteigert, nicht? Mit Industrie und Werbung und neuen Produkten und wir sind die Besten und all diesen Ideen. Ja, und man hat da studiert, was sind die entscheidenden Faktoren von einem glücklichen Menschen? Und man hat herausgefunden, glücklich sind meistens die Menschen, die anderen dienen. Also gar nicht, wie man es denken sollte, Menschen, die, sagen wir mal, auf sich selbst schauen, Haribol, ihr eigenes Interesse im Geiste haben und Glück verfolgen. Nein, nein, glücklich sind diejenigen, die eigentlich aufgegeben haben, zu versuchen, selber glücklich zu sein. Glücklich sind solche Leute, die versuchen, anderen zu helfen, glücklich zu werden. Haribol. Hier ist der Besitzer des Pop-up-Buches. Also glücklich sind, es ist wirklich, das Glück ist wirklich ein Paradox, und das habe ich auch selber, ich glaube, wir können das alle erfahren, wenn wir versuchen, dem nachzurennen und das zu haben, das entfleucht einen. Wie sagt man entfleucht? Das entflieht einem, das geht einem hinweg. Erst wenn man aufgegeben hat, zu versuchen, glücklich zu werden. Aber Yudhishthira gab nicht diese Antwort, Michael. Obwohl deine Antwort statistisch nach dem Umfrageinstitut so und so richtig ist, hat Yudhishthira eine andere Antwort gegeben. Yudhishthira sagte, glücklich ist jemand, der zu Hause lebt und keine Schulden hat. Nun, die meisten von uns, die das hören, sagen, das ist ja nicht eine besonders spirituelle Antwort. Also es ist ein zufriedener Hausvater, der gut gespart hat. Glücklich ist derjenige, der zu Hause lebt und keine Schulden hat. Und Natürlich gibt es jetzt eine Erläuterung darüber. Judith Stier gab die Erläuterung selber. Er sagte, mit Zuhauseleben meine ich, in meiner spirituellen Heimat, im Reiche Gottes zu leben. Und ohne Schulden zu leben, damit meine ich, dass man keine Anhaftungen, keine Begierden, keine Wünsche hat auf diese Welt. Wenn du, so wie du Anhaftung hast, das heißt starke Wünsche, wirst du ein Schuldner. Du wirst irgendwas machen müssen, irgendwie was verlieren müssen, um diese Wünsche in Erfüllung zu bringen. Kennt ihr das bei diesen materiellen Wünschen? Da kommt so ein materieller Wunsch und man hat einfach keinen Frieden, bevor man nicht sich in Gang gesetzt hat, also sich in Bewegung gebracht hat, um diese Wünsche in Erfüllung zu bringen. So, solange du materielle Wünsche hast oder materielle Anhaftung, kannst du nicht glücklich werden, sagt Judith Stiere. Und solange du nicht zu Hause lebst, das heißt im Reiche Gottes, im spirituellen Leben, wirst du auch nicht glücklich. So, ich möchte euch einfach mal bitten, das auszuprobieren in eurem Leben. Versucht, einen bewussten Kontakt herzustellen mit der spirituellen Wirklichkeit. Wir haben jetzt gerade vom Züricher Tempel ein Seminar im Emmental gehabt. Kommt da der Emmentaler Käse her? Also in Deutschland hat man immer den Emmentaler Käse gepriesen. Wir waren im Emmentaler und haben keinen Käse inspiziert. Weil wir frei von materiellen Wünschen waren. Anyways, wir hatten da im Emmentaler, also es war nicht das Tal, sondern das Emmentaler Berg, ein fantastisches Seminar gehabt. Das Seminar hieß Bhajan Rahasya, das Geheimnis der spirituellen Praxis, und hatten dort einen Weg aufgeführt und einen Weg kennengelernt, der uns ermöglicht, in der spirituellen Wirklichkeit zu leben, sozusagen in parallelen Welten. Natürlich können wir nicht jetzt sofort ins Königreich Gottes gehen. Wir müssten dann ja den Körper abstreifen. Wir müssten ja sterben. Und das ist, das heißt, das ist nicht überhaupt nicht gut für spirituelles Leben. Also das wird als die schlimmste Sünde mit angesehen, Selbstmord zu verüben. Das ist nicht gut. Nein. Wie wir jetzt im Königreich oder im Reiche Gottes leben können, ist, indem wir eine einfache Übung machen, die Übung der parallelen Welten, sage ich jetzt mal, dazu so mystisch. Dass wir einfach verstehen, jenseits dieser materiellen Erscheinungswelt gibt es eine spirituelle Welt und ich kann an dieser spirituellen Welt partizipieren, also teilnehmen, wenn ich zwei Dinge tue. Wenn ich diene, Gott diene und Liebe oder Anhaftung für ihn entwickle. Und das sind die beiden Grundvoraussetzungen für Bhakti-Yoga. Man dient Krishna und man entwickelt so seine Liebe für Krishna wieder. Seht mal, Liebe ist so stark, dass es einem hilft, in parallelen Welten zu leben. Stellt euch mal eine Hausfrau vor, nennen wir sie Frau Hubendubel, die eine neue Liebe entdeckt, einen neuen Lieb, jemand, der nicht ihr Mann ist und der jetzt ihrer Pflichten im Haushalt nachkommt, damit niemand auf die Idee kommt, sie ist anderwertig verliebt, die aber dann die ganze Zeit an ihren Geliebten, Herrn Hüttenbrenner zum Beispiel, denkt. Ne? Sie ist wohl im Haushalt, aber mit ihrem Bewusstsein ist sie ganz woanders. In der indischen Spiritualität gab es einmal einen Yogi, der meditierte, auch in der Nacht meditierte, und plötzlich hörte er es im Unterholz rascheln. Er war frei von Angst und hatte keine Angst, hätte aber ein Tiger sein können. Es war jedoch eine wunderschön zurechtgemachte junge Frau, die mit großer Behendigkeit auf ihn zueilte, ihn überhaupt nicht sah, über ihn stolperte und dann sich aufrappelte und weiterlief. Der Yogi dachte, die Leute haben keinen Respekt mehr. Meditierte weiter. Und nach vielleicht 4 Stunden oder 5 Stunden kam die gleiche Frau zurück aus der Gegend, sah ihn und brachte ihre ausgestreckten Ehrbietung dar. O großer Heiliger, segne mich. Der Yogi sagte, also, ich verstehe dich nicht. Erst rennst du mich hier zu Boden und rennst einfach weiter und jetzt diese Demut und diese Respekt. Du musst erstmal wissen, was du willst. Respektlos oder respektvoll gegenüber spirituellen Menschen. Was sagte das Mädchen? Ich sehe dich doch heute das erste Mal. Nein, du kamst hier vorbei und bist über mich hinweggerannt. Nein, sagte die junge Frau, davon weiß ich nichts, das würde ich doch nicht machen. Der Yogi ahnte was und sagte, wo bist du denn hingegangen? Ja, zu meinem Geliebten am Fluss in der Strohhütte. Oh, sagte der Yogi, und in dieser Nacht lernte er mehr über spirituelles Leben als seit 25 Jahren Yoga-Praxis. Er merkte nämlich, dass wenn du vertieft bist durch die Kraft der Liebe, dass du dann einfach nicht mehr abgelenkt und gestört bist. Hare Krishna. Das ist, worum es geht im spirituellen Leben. Man muss vertieft werden in eine spirituelle Wirklichkeit. Das ist natürlich jetzt ein etwas humorvolles Beispiel. Humorvoll ist nicht das Wort, ein bisschen aufrüttelndes Beispiel, würde ich sagen. Und Bhakti-Yoga ist der Weg der Liebe. Diese Liebe, die in uns wie ein unterirdisch angelegter Vulkan ist und wartet, erweckt zu werden. Diese spirituelle Liebe, die sich auf Krishna oder auf Gott bezieht. Wenn du diese spirituelle Liebe erwächst, indem du Krishna dienst, dann wirst du Anteil nehmen an dieser großen spirituellen Kraft, die dich trägt und begeistert. Dobro, gut. Also zufrieden ist jemand, der zu Hause lebt in der spirituellen Wirklichkeit und der keine materielle Anhaftung hat. Damit bin ich dann auch an ein Ende gekommen. Ich schaue gerade, nein, ich kann das Buch zumachen. Ich möchte euch allen herzlich danken, dass ihr zu unserem Züricher Tempel gekommen seid. Ich hoffe, dass dieser Tempel für euch ein Ort wird, wo ihr wirklich viele spirituelle Inspirationen aufnehmen könnt, wo ihr, sagen wir mal, spirituell geheilt werdet und nicht nur, sagen wir mal, Ruhe empfindet vor dem Sturm des materiellen Daseins, sondern wo ihr tatsächlich tiefes spirituelles Erkenntnis machen könnt. Ich bin sehr froh, in Zürich zu sein. Es ist ein Ich komme hier ja schon hin, nachdem ich wo ich ganz jung war. Ich war ein junger Mönch mit 16 Jahren. Das erste Mal, wo ich nach Zürich fuhr und in die Schweiz fuhr, da habe ich mein Passport vergessen. Das weiß ich noch. Irgendwie in der Aufbruchseile war der Passport oder auch Personalausweis. Ich bin deutsche Nationalität. Und da gibt es die Alternative des Personalausweises. Und ja, ich war dann im Auto und wir kamen zur Grenze. Und der Zöllner der Grenzposten sagte, Ihr Ausweis bitteschön. Und ich suchte dann. Ich sagte, ich habe keinen Ausweis. Aber wissen Sie, Herr Zöllner, was dort beschrieben im Passport ist, ist so und so nur eine Lebenslüge. Ich bin gar kein Deutscher. Ich bin eine ewige spirituelle Seele. Ist so und so falsch. Also warum soll ich Sie betrügen mit einem Ausweis? und sagte, bitte lassen Sie mich nach Zürich fahren. Ich habe so viel gehört von den spirituellen Menschen dort, von meinen Gottbrüdern. Es ist ein Familienbesuch. Sie haben mich ganz einfach nicht gesehen. Übrigens, das stimmt auch. Man kann die spirituelle Seele nicht mit materiellen Augen erkennen. Und es war ein sehr liebenswürdiger Zöllner. Er sagte, Sie sind ein sehr ungewöhnlicher Grenzüberschreiter. Gehen Sie ruhig weiter. Fand ich sehr lebenswert. Hare Krishna. Gut, hier möchte ich meine Vorlesung beenden. Ich